Deutschlandfunk, Europa heute.
An diesem auch für Europa besonderen Tag mit Gerwald Herter. Guten Morgen. Selbst wenn wir auf das Ergebnis immer noch warten müssen, Präsidentschaftswahlen in den USA, das steht fest, sind für die Europäische Union, für ihre Mitgliedstaaten, aber auch für jedes andere europäische Land immer überaus bedeutend. Und das gilt diesmal umso mehr, allein schon, weil sich die Frage stellt, ob Donald Trump weiterhin Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika sein wird. Mit diesem Namen sind gerade in Europa viele Befürchtungen verbunden. Dazu gleich neueste Informationen aus Washington über den Verlauf der Wahl. Im Anschluss schalten wir nach Warschau, denn für Polen waren die Vereinigten Staaten lange das Sehnsuchtsland jenseits des Eisernen Vorhangs und auch die Gegenwart ist von hohen Erwartungen an Washington geprägt. Schließlich spreche ich mit Johannes Fawig, Professor für internationale Politik an der Uni Halle-Wittenberg, über die Bedeutung dieser Wahl für die EU, die NATO und das transatlantische Verhältnis. Das also sind jetzt unsere Themen in Europa heute. Demokratie kann sehr spannend sein. Immerhin auch das zeigt diese Wahl. Hohe Beteiligung, hart umkämpfte Bundesstaaten, Auftritte von Trump und Biden bis zuletzt und Äußerungen von Biden schon bevor das Ergebnis feststeht. Trump hat sich zum Sieger erklärt und gleichzeitig gesagt, dass er vor den obersten Gerichtshof ziehen werde. Für den Deutschlandfunk verfolgt unser Korrespondent Thilo Kössler das alles in Washington. Thilo Kössler, zunächst zu diesen Äußerungen von Trump. Wie sind sie zu bewerten?
Sie sind so zu bewerten, dass genau das den Tatbestand erfüllt, den man befürchtet hat, dass Donald Trump den Sieg für sich reklamiert, ehe die Stimmen ausgezählt sind. Es ist richtig, dass Donald Trump alle Chancen hat, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika zu bleiben. Aber sich selbst zum Sieger zu erklären, das ist doch ein im höchsten Maße ungewöhnlicher Vorgang. Denn die Stimmen sind in der Tat noch nicht ausgezählt und vor allen Dingen nicht ausgezählt in den Staaten, die sich im Verlauf dieses Abends wieder einmal als die entscheidendsten Staaten erwiesen haben, nämlich Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, also die Staaten an den großen Seen im Rust Belt. Hier sind Millionen Stimmen noch nicht ausgezählt, weil die Briefwahlstimmen eine lange Zeit erfordern, bis sie ausgezählt sind. Man weiß, dass die republikanischen Wähler traditionell persönlich zu den Wahlurnen gehen. Da geht die Auszählung schnell. Das sind die Ergebnisse, die jetzt vorliegen. Die Briefwahlstimmen, die dauern. Und im Verlauf des Abends ist deutlicher geworden, dass der Vorsprung von Donald Trump zwar minutiös kleiner geworden ist, aber doch kleiner geworden ist. Und das ist ein Sachverhalt, der hier in ersten Reaktionen als sehr, sehr undemokratisch verzeichnet worden ist.
Die Erwähnung des Supreme Courts und dass Trump beabsichtigt, vor den Supreme Courts zu ziehen, bedeutet das, dass alles noch viel länger dauern wird, als wir das erwartet oder befürchtet haben?
Es bedeutet zunächst mal, Herr Herter, dass möglicherweise diesem Land eine ausgesprochene Verfassungskrise droht. Dass ein Präsident sagt, ich erkenne das Ergebnis jetzt nicht an oder ich warte erst mal ab, ob ich wirklich verloren habe oder nicht doch gewonnen habe, das ist ein normaler Vorgang. Aber jetzt anzukündigen, das oberste Gericht in den Dienst gewissermaßen der politischen Instrumentalisierung zu stellen, das ist doch problematisch. Man muss daran erinnern, dass Donald Trump gerade eben in einem einmaligen, beispiellosen Verfahren die Nachfolgerin von Ruth Bader Ginsburg durchgedrückt hat. Es war rechtlich völlig einwandfrei, aber es war politisch und auch aus moralischer Sicht mit den Demokraten eben nicht vereinbar. Amy Coney Barrett heißt sie und sie gilt als ausgesprochen konservativ. Und jetzt ist bestätigt worden, dass es tatsächlich das Kalkül von Donald Trump ist, jetzt mit der neuen, ausgebauten, konservativen Mehrheit im Supreme Court ihm möglicherweise die zweite Amtszeit in den Schoß zu legen. Wenn dem wirklich so wäre, Herr Herter, dann wäre das nach der Einschätzung all der Leute, die ich gesprochen habe, das wäre eine ernste Verfassungskrise. Diese politische Instrumentalisierung eines unabhängigen höchsten Gerichtes, das wird doch sehr, sehr skeptisch beurteilt.
Und was würde das für ein Beispiel geben für den Rest der Welt und die Signalwirkung der amerikanischen Demokratie?
Ja, man sieht jetzt natürlich Donald Trump noch einmal kritischer. Diese 4 Jahre seiner Amtszeit sind gewertet werden als eine im Grunde fortlaufende Attacke auf das demokratische System, auf die Gewaltenteilung, auf das System der Checks and Balances. Man erinnere sich nur an den Sachverhalt, wie Donald Trump umgegangen ist mit der Legislative im Kontext der Russland-Affäre. Er hat es unmöglich gemacht, dass die einschlägigen Ausschüsse dort Zeugen zu sprechen bekommen. Donald Trump hat ihnen verboten, in diesen Ausschüssen auszusagen. Das heißt, die Legislative ist massiv von ihm behindert worden. Dies nur als Beispiel. Es wird sich jetzt erweisen müssen, ob das politische System tatsächlich stark genug ist, diese Bedrohung in seiner Substanz jetzt wirklich dieser Bedrohung tatsächlich standzuhalten. Ich glaube, auf dieses Land kommen schwere Zeiten zu und es wird eine ganz massive Bewährungsprobe. Für mich ist eine Frage, A, wie verhalten sich die Republikaner? Wird es jetzt doch Kräfte unter ihnen geben, die sagen, Moment, der Erhalt der Demokratie ist uns doch wichtiger als die absolute Loyalität zu diesem Präsidenten? Und wie verhalten sich B, die Demokraten? Ich glaube nicht, dass sie sich diese Präsidentschaft so einfach wegnehmen lassen. Sie werden darauf bestehen, dass alle Stimmen korrekt ausgezählt werden.
Thilo Kößler, noch ganz kurz, wir haben nur noch wenige Sekunden. Wie sieht es im Kongress aus, Senat und Repräsentanten aus?
Also im Repräsentantenhaus sieht es so aus, dass die Demokraten ihren Vorsprung ausbauen konnten. Im Senat ist noch nicht sicher, dass sie die Hoffnung erfüllt bekommen, dass sie tatsächlich die republikanische Mehrheit dort kippen. Auch dort sind ihre Hoffnungen nicht so erfüllt worden wie an dem gesamten Wahlabend heute.
Soweit Thilo Kößler aus Washington und damit zurück nach Deutschland und Europa in wenigen Momenten. Gleichgültig, wie man zu ihm steht, Präsident Trump hat es besonders engen Freunden der Vereinigten Staaten in den letzten Jahren nicht immer leicht gemacht. Das gilt für Deutschland, aber ganz sicher auch für Polen. Schon allein die hohe Zahl polnischer Migranten, die in den letzten Jahrzehnten in die USA gingen, zeigt, dass zwischen Warschau und Washington eine besondere Beziehung besteht. Doch welche Perspektive könnte sich eröffnen? Florian Kellermann ist unser Korrespondent in Warschau. Guten Morgen, Herr Kellermann.
Guten Morgen.
Spätestens seit gestern Abend ist die US-Präsidentschaftswahl in Deutschland das alles beherrschende Thema. Wie eng verfolgt man sie in Polen?
Ja, hier wird es auch sehr intensiv verfolgt. Die großen Internetportale haben die ganze Nacht über auch einen Livestream gehabt. Auch der größte private Nachrichtensender im Fernsehen hat die ganze Nacht über live berichtet. Trotzdem habe ich das Gefühl, das Interesse ist nicht ganz so groß wie in Deutschland. Ich würde sagen, wahrscheinlich deshalb, weil es für die Polen nicht so sehr eine Schicksalswahl ist. So wird es nicht wahrgenommen hier. Einfach deshalb, weil die Abneigung gegenüber Donald Trump in Polen nicht so präsent war, wie es in Deutschland der Fall ist.
Gibt es schon erste Reaktionen, die die Auszählung und die Äußerungen der beiden Kandidaten begleiten?
Nein, da gibt es noch keine Äußerungen dazu. Es ist ja schon vorher die Befürchtung geäußert worden, die wir natürlich alle haben, dass das Ganze eine sehr lange Hängepartie wird mit unklarem Ausgang und unklarer dann auch Lage, wer letztendlich der neue oder wer der Präsident der Vereinigten Staaten sein wird und dass das natürlich die gefährlichste Situation sein könnte.
Obwohl Polen seit langem in der EU ist, bemüht man sich dort um eine selbstgestaltete Beziehung zu den USA. Sicherheitsaspekte spielen da eine ganz wichtige Rolle. Wie könnte die Beziehung künftig unter Trump aussehen wie unter Biden, Herr Kellermann?
Ja, Trump wird, wie gesagt, deutlich positiver gesehen als in Deutschland. Und das liegt auch daran, dass in seiner Regierungszeit einfach einiges passiert ist, was man in Polen positiv wahrgenommen hat. Allen voran die Verlegung weiterer US-Truppen nach Polen. Das sind bis zu 2000 US-Soldaten, die vorher in Deutschland stationiert waren. Auch das Vorgehen der USA gegen Nord Stream 2, also diese Gaspipeline zwischen Deutschland und Russland durch die Ostsee, die ja durch US-Sanktionen unter Trump was gestoppt worden ist, die also im Moment nicht fertiggestellt wird, auch das wird positiv bewertet. Und dann gibt es auch einen symbolischen Akt, der die Polen gefreut hat, nämlich dass die Visumspflicht für sie, wenn sie in die USA reisen möchten, endlich aufgehoben wurde. Ich denke, als angenehm haben es die Polen auch empfunden, dass Trump ihr Land gelobt hat für die Verteidigungsausgaben, weil ja Polen mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgibt und dann auch immer gleich Deutschland kritisiert hat, den großen polnischen Nachbarn. Ich denke, das hat vielen gefallen. Bei Biden, naja, da hofft man dann einfach, dass im Grunde die Politik gegenüber Polen und vor allem der Blick auf die US-Soldaten, die in Polen stationiert werden sollen, dass die gleich bleibt, dass sich da nichts verändert.
Auch in der Klimapolitik nimmt Polen sozusagen eine Außenposition in der Europäischen Union ein. Sind Befürchtungen damit verbunden, dass zum Beispiel Biden angekündigt hat, in internationale Abkommen, Klimapolitik, Paris wieder einzusteigen?
Nein, eigentlich nicht. Denn natürlich hat Polen hier eine andere Position bezogen. Man hat dem nicht zugestimmt, dass die EU bis 2050 Klimaneutralität erreichen soll. Das fällt natürlich leichter, wenn es ein bedeutendes Land wie die USA gibt, wo der Präsident nicht so viel hält von Klimaschutz. Da steht Polen sozusagen noch als gemäßigt da. Denn die polnische Regierung argumentiert ja nicht, dass es keinen Klimawandel gäbe, der auf Menschen zurückzuführen wäre, sondern sie sagt, Polen habe eben einiges einfach aufzuholen in der Entwicklung seiner Industrie, seiner Wirtschaft gegenüber den westlichen Industrieländern. Und deshalb sei es einfach gerecht, wenn man länger auf die Kohle als zur Stromerzeugung zurückgreifen kann. Aber es ist ja keine Ablehnung des Klimaabkommens von Paris in Polen.
Also da bleiben Differenzen zu Trump. Ich habe es kurz angerissen. Die USA waren lange das gelobte Land für viele Polen. Hat sich das nach 4 Jahren Trump etwas verändert?
Ja, das hat sich etwas verändert, aber das hat sich auch schon vorher verändert. Die USA haben an Glanz verloren in Polen, schon seit dem polnischen EU-Beitritt, würde ich sagen. Da sind Millionen von Polen in andere EU-Länder gereist, haben dort gearbeitet. Gut, da war auch Großbritannien, das ist jetzt kein EU-Land mehr, aber es war eben viele Jahre eins. Und sie haben dort eben auch eine kulturelle Verbundenheit festgestellt mit den anderen europäischen Ländern. Und auch das Sozialstaatsmodell ist in Polen deutlich populärer geworden in diesen Jahren. Das war ja auch zuletzt ein Grund dafür, nicht zuletzt ein Grund dafür, dass die PiS, die Regierungspartei, so große Wahlerfolge erzielt hat. Und ist natürlich auch etwas, was einen gewissen Abstand, kulturellen Abstand zu den USA herstellt.
Florian Kellermann war das, unser Korrespondent in Warschau. Vielen Dank. Außenpolitik ist in Präsidentschaftswahlkämpfen in den USA selten ein Hauptthema. Das war diesmal nicht anders. Der Demokrat Joe Biden will die USA wieder vereinen und niemand weiß, ob ihm das gelingen wird. Derzeit ist das Rennen ohnehin schon offen. Niemand weiß, wie viel Zeit für Außenpolitik dem neuen oder alten Präsidenten bleibt. Von Trump wissen wir, welchen Stellenwert Außenpolitik für ihn hat. Auf was müssen wir uns in jedem Fall aber einstellen? Johannes Fawig ist Professor für internationale Politik und Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik und wir erreichen ihn in Berlin. Guten Morgen, Herr Fawig.
Guten Morgen, Herr Hertha, ich grüße Sie.
Herr Fawig, noch ist die NATO nicht tot. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Nordatlantische Allianz bisher lediglich für hirntot bezeichnet. Und Trump hatte anfangs seiner Amtszeit gesagt, er wolle aussteigen. Könnte die NATO tatsächlich sterben, wenn Trump nochmal 4 Jahre amtiert?
Ja, die Befürchtung ist jedenfalls groß und es wird davon abhängen, welchen Trump wir sehen, wenn er denn gewählt wird. Den Teleprompter-Trump, der sozusagen auf seine Berater hört und eine Konsensposition formuliert, oder den realen Donald Trump, der gewissermaßen jetzt von der Leine gelassen ist und gar nichts mehr zu verlieren hat und alles einreißt. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich Ich glaube, die Amerikaner haben nach wie vor Interessen an der NATO und amerikanische Interessen werden natürlich durch den Präsidenten artikuliert, aber die Interessenslage kann auch nicht ganz weggehen durch den Präsidenten. Insofern glaube ich, wer immer es jetzt wird, die Europäer in der NATO müssen mehr für ihre eigene Sicherheit tun. Wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass die Amerikaner für uns gewissermaßen die Kohlen aus dem Feuer holen. Und das wird unter Trump genauso sein wie unter Biden. Insofern glaube ich, die Welt wird nicht untergehen, wenn Trump jetzt gewählt wird. Schöner wäre es mit Biden, glaube ich, aus europäischer Sicht.
Ein offenes Wort. Was ist denn aber mit der Entscheidungsfähigkeit der Allianz? Denn die USA waren über Jahrzehnte die Lead Nation. Also man ging voran, hat einige und auch andere Staaten auf Linie gebracht. Im Prinzip hat jedes Land ein Vetorecht. Müssen wir uns darauf einstellen, dass die NATO auf jeden Fall weniger entscheidungsfähig sein wird?
Ja, ich glaube, das wird man sagen können. Viele sagen ja, dass die NATO mit einem Hegemon gesegnet war sozusagen. Und der Hegemon waren die Amerikaner, die haben Takt und Richtung vorgegeben. Das wird in vielen Fragen nicht mehr der Fall sein. Aber es wird auch offen sein, wie Biden, wenn er denn Präsident wird, die NATO nutzt. Biden hat eher so die Vorstellung, glaube ich, dass man eine Allianz der Demokratien reaktivieren muss. Und auch da kommen auf die NATO schwere Diskussionen zu, ob man das will. Insofern bei Trump weiß man, was man hat. Man muss mehr liefern, mehr tun und dann ist er sozusagen glücklich. Bei Biden wissen wir noch nicht genau, wohin die Reise geht. Und insofern ist bei beiden Kandidaten ist viel Unsicherheit in der NATO und auch viel Nervosität, ganz gewiss.
Kommen wir zu einem anderen Thema. Biden akzeptiert, dass der Klimawandel durch unseren Lebenswandel beschleunigt wird. Er will die USA in internationale Abkommen zurückbringen. Wo sehen Sie die Grenzen des Multilateralen bei Biden und wo bei Trump?
Also ich glaube, das ist vermutlich wirklich der wichtigste Unterschied, dass Biden in der Klimapolitik erkannt hat, dass das eine strategische globale Frage ist, wo die Amerikaner sich anders positionieren müssen als unter Trump. Insofern macht die Wahl in dieser Frage einen echten Unterschied. Und ich glaube, die Europäer haben eben einiges zu liefern in dieser Klimafrage. Erfahrung, Expertise, Kompetenz sozusagen. Und das wäre sehr viel einfacher, daraus mit Biden eine gemeinsame transatlantische Agenda zu machen. Das ist mit Trump völlig aussichtslos. Insofern würde Europa in der Klimafrage tatsächlich alleine dastehen unter Trump. Und auch aus diesem Grund hoffen viele in Europa, dass eben Biden gewinnt.
Teil dieser transatlantischen Agenda müsste auch die Handelspolitik sein. Wo sehen Sie da die Unterschiede? Es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, Biden würde nicht so stark abrücken von dem bisher eingeschlagenen Kurs.
Ja, ich glaube, Biden würde schon stärker auf die Welthandelsorganisation wieder setzen. Insofern gäbe es da schon einen Unterschied. Was aber gleich bleibt, ist, dass Protektionismus und Globalisierung im Prinzip im Moment Schimpfwörter in Washington sind. Und das ist für beide Kandidaten so. Und auch die Rolle von China wird in beiden Lagern, Trump und Biden, sehr kritisch gesehen. Das heißt, da wird es viel Kontinuität geben. Das wird nicht der größte Unterschied sein. Ich glaube, in der Klimapolitik wird es Unterschiede geben, in der Sicherheitspolitik, aber in der Handelspolitik wird es viel Kontinuität geben. Und das ist für Europa schwierig, weil Europa eben stark von Exporten abhängt, Deutschland zum Beispiel sehr abhängig von China ist. Und da ist schon die Frage, ob sich jetzt Europa es leisten kann, gewissermaßen da in gleicher Entfernung zu den USA und China zu positionieren oder ob die Amerikaner, egal unter welchem Präsidenten, nicht doch verlangen, dass man sich stärker ins amerikanische Camp einsortiert mit allen schwierigen Entscheidungen, die für Deutschland und Europa dann daraus resultieren würden. Da gibt es also nicht so große Unterschiede. Das bleibt sehr schwierig.
Europa und die USA werden gemeinsam als der Westen bezeichnet. Glauben Sie, dass dieses Modell der Westen, für manche auch ein Vorbild, die westlichen Demokratien, dass dieses Modell durch Trump beschädigt worden ist, dass diese Vorbildwirkung verblasst ist? Ganz kurz, Herr Fawig, bitte.
Ja, ich denke schon, das ist beschädigt, aber gewiss nicht irreparabel, weil man muss ja auch sagen, Amerika ist nach wie vor eine Demokratie, auch wenn sie derzeit in schwierigem Fahrwasser ist. Aber es macht schon noch einen Unterschied, ob man Meinungsfreiheit hat, ob man Rechtsstaatlichkeit hat, ob man Grundrechte hat. All das ist in den USA möglich und mit den USA auch möglich. In China und Russland sieht das ganz anders aus. Insofern würde ich den Westen, also den transatlantischen Westen, nicht vorschnell abschreiben. Der ist noch da und der wird auch Politik weiter gestalten gemeinsam.
Einschätzungen von Johannes Fawig. Vielen Dank. Gleich im Anschluss setzen wir die Wahlberichterstattung weiter. Dann ist wieder Philipp Meyer am Mikrofon. Es bleibt spannend und das war Europa heute mit Gerwald Herter. Danke fürs Zuhören. Schönen Tag noch mit dem Deutschlandfunk.